Heute in der Predigt, ihr habt sich ja schon in die Zettel geschaut, in die Gemeindenachrichten, geht es um das ewige Leben. Die wichtigste Frage in deinem und meinem Leben und eigentlich im Leben jedes Menschen ist, wie bekommt man ewiges Leben? Ich bin hier in der Freikirche und jeder weiß, wie man ewiges Leben bekommt, oder? Wie bekommt man ewiges Leben? Markus, weißt du was? Dann sag's mal. Wenn man sich zu Jesus bekehrt, das ist eine gute Antwort. Jetzt kommt der Hammer. Es gibt drei Wege, zeigt die Bibel auf, wie man ewiges Leben bekommt. Wer weiß noch einen Weg? Sich zu Jesus bekehren und im Glauben annehmen, wir haben ja eben das vom Norbert schon gehört, Johannes 3, Vers 16, ist ein Weg. Es gibt noch zwei Wege. Entschuldigung? Ein sündloses Leben führen, genau. Gott hat die Gebote gegeben. Und hat gesagt, wenn ihr die tut, werdet ihr durch sie leben. Wenn man ins fünfte Buch Mose schaut, findet man in Kapitel 30 diese Aussage zweimal. Man findet sie auch ganz am Ende, im letzten Kapitel. Man findet sie, als die Gebote gegeben werden. Da heißt es, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und es gibt noch einen dritten Weg. Gott lieben, das würde ich zu dem ersten Weg mit dazu zählen. Stimmt, Glauben und Lieben ist das Gleiche, werden wir heute in der Predigt sehen. Ich gebe euch einfach nicht die Antwort, dann bleibt die Predigt ein bisschen spannend. Aber es gibt wirklich noch einen dritten biblischen Weg, um ewiges Leben zu bekommen. Die schnelle Antwort, die wir heute gerne den Menschen geben oder die den Menschen von manchen Christen gegeben wird, heißt, wende dich an Jesus, nur er kann dir helfen, er kann dir Leben geben. Und wie wir heute sehen werden, reicht das nicht. Es reicht nicht, um ewiges Leben zu bekommen, wenn man sich an Jesus wendet. Es ist mehr notwendig. Es ist auch dein und mein Einsatz notwendig. Auch du und ich sind bei der Frage nach dem ewigen Leben gefordert. Womit? Wir werden es in unserem Bibeltext und beim Nachdenken darüber herausfinden. Unser Predigttext steht in Lukas 18, ab Vers 18. Bis 34 und es ist gut, wenn ihr eure Bibeln aufschlagt und mitlest. Es geht ja um ein sehr wichtiges Thema. Lukas 18, Vers 18, dort heißt es, und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber, die es hörten, und wer kann dann gerettet werden? Er sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in den kommenden Zeitalter ewiges Leben. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie verstanden nichts von diesen Worten, und diese Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Soweit der Text, gelesen nach der Elberfelder Übersetzung 85. Unser Predigt hat drei Teile. Das Gespräch zwischen Jesus und dem sogenannten reichen Jüngling. Hier lesen wir, er ist ein Oberster, aber an anderen Stellen im Matthäus-Markus-Evangelium wird er als Jüngling bezeichnet. Dann das Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern und zum Schluss die dritte Leidensankündigung. In allen drei Teilen geht es um das ewige Leben. Schauen wir uns das Gespräch mit dem reichen Jüngling an. Von Lukas wird er bezeichnet als ein Oberster. Aller Wahrscheinlichkeit nach war er Oberster der Synagoge. Er war ein Schriftgelehrter, ein Gesetzesgelehrter. Dieser Mann macht sich auf und wendet sich voller Respekt an den Herrn Jesus. Denn Markus berichtet, er lief zu Jesus, fiel zu seinen Füßen nieder und rückt dann mit seiner bohrenden Frage heraus. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ich fand das sonderbar. Ich habe mich gefragt, ein Oberster, ein Schriftgelehrter fragt Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Entschuldigung, was wusste der überhaupt vom ewigen Leben? Gab es für die Juden überhaupt das ewige Leben? Hatten die überhaupt eine Verheißung auf ewiges Leben? Woher wusste er, dass es für ihn bestimmt war? Sagt das Alte Testament etwas über ewiges Leben? Ich habe einmal nachgesucht und ich bin erstaunt. Und es hat mir neu den Wert des ewigen Lebens deutlich gemacht. Wenn ihr jetzt aufpasst, kriegt ihr auch den dritten Weg gezeigt, wie man ewiges Leben bekommen könnte. Zunächst finden wir das ewige Leben, wie könnte es anders sein, in den 5 Büchern Mose beschrieben. Und in den 5 Büchern Mose wird zunächst mal, und das finde ich das Wichtigste, gesagt, dass es eine Eigenschaft Gottes ist. Wenn ihr aufschlagt, 5. Mose 32, Vers 40, da sagt Gott selbst, Denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und spreche, hier schwört Gott, so wahr ich ewig lebe. Ewiges Leben ist Gottes Eigenschaft, es ist göttliches Leben. Später in dem Buch Daniel, Kapitel 4, Vers 31, wird von Nebukadnezar gesagt, dass er Gott genauso tituliert. Und er sagt, am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Er war ja wahnsinnig geworden. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Vielleicht ein guter Hinweis für dich und mich bei der Evangelisation, wenn man fragt, wer ist denn der Gott, den du da anpreist? Er ist unter anderem der ewig Lebende. Hier trägt das Wort auch seine eigentliche Bedeutung. Er ist ohne Anfang, ohne Ende, über den Bereich der Zeit hinausgehen. Ewiges Leben wird in der Bibel meines Erachtens immer in dieser Bedeutung gebraucht. Der Begriff ewig allein kann auch schon mal meinen über alle Zeit. Aber die Bibel sagt, Zeit wird sogar mal aufhören. Und dann geht ewiges Leben noch weiter. Hier hat Gott uns sein Merkmal verraten. Er lebt ewig. Und ich denke, dass wir im Umkehrschluss sagen können, Gott lebt ewig, also ist ewiges Leben auch göttliches Leben. Am Anfang der Menschheitsgeschichte finden wir den Menschen geschaffen im Bilde Gottes. Das betrifft wahrscheinlich auch seine Lebenslänge. Es war noch kein Tod in der Welt und es war dem Menschen auch nicht verboten, von allen Bäumen des Gartens zu essen, außer, wovon durfte der Mensch nicht essen? Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber in dem Garten Eden gab es noch einen zweiten Baum, der etwas Besonderes war. Das war nicht der Weihnachtsbaum, sondern welchen Baum gab es noch in der Mitte des Gartens? Den Baum des Lebens. Und das ist die dritte Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen. Der biblische Weg, ewiges Leben zu bekommen. Als der Mensch gesündigt hat, nimmt Gott den Menschen aus dem Garten Eden mit einer Begründung hinaus. Die lesen wir in 1. Mose 3, Vers 22. Da heißt es, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa vom Baum seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Seit diesem Zeitpunkt, wo Gott den Menschen aus dem Paradies rausgenommen hat, ist das ewige Leben für Menschen zunächst einmal unerreichbar. Der Baum des Lebens ist nicht mehr da für den Menschen. Gott hat einen Schutz getroffen. Gott hat gesehen, der Mensch ist gefallen in Sünde, in Gottesferne. Er ist getrennt von mir. Und wenn er jetzt von diesem Baum isst, wird er in diesem Zustand des Verlorenseins, dem Zustand des Todes, ewig leben. Und er trifft eine Schutzvorkehrung und sagt, Betreten verboten. Uns kommen noch zwei Bodyguards vor den Garten Eden, zwei Engel, viel mehr als das, was man auf der Erde unter Bodyguards versteht, und sorgen dafür, dass niemand diese dritte Möglichkeit ausschöpft, vom Baum des Lebens zu essen. Übrigens, du und ich, hoffe ich, werden eines Tages von diesem Baum essen. Wisst ihr, wo der jetzt steht? Wo steht der Baum? Im Paradies. Da, wo Gott uns mal irgendwann hinführt, wenn die Zeit dafür da ist, in dieser neuen Stadt, in diesem himmlischen Jerusalem. Seit diesem Zeitpunkt, wo dieser Weg in den Garten Eden zerstört ist, verbaut ist, hat Gott dem Menschen der Vergänglichkeit preisgegeben. 1. Mose 6, Vers 3, da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage seien 120 Jahre. 120 Jahre begrenzt Gott die Lebensfähigkeit des Menschen. Da ist nichts mehr mit ewigem Leben. Das, wofür der Mensch geschaffen ist. Die Tatsache der Vergänglichkeit und Unerreichbarkeit des ewigen Lebens zieht sich durch das ganze Alte Testament. Könnt ihr euch diese Dramatik vorstellen? Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen. Hier kommt ein Schriftgelehrter zum Herrn Jesus. Und die wichtigste Frage quält ihn: Wie kriege ich ewiges Leben? Wie kann ich leben, wie Gott es mir bestimmt hat? Und er weiß, es gibt keine Möglichkeit, die ich tun kann. Ich habe keine Chance. Die Möglichkeit, die wir eben aufgezählt haben, das Gebot zu halten, hat ihn scheinbar nicht befriedigt, denn er wendet sich an Jesus. Seine Frage ist so verständlich, so bohrend. Und ich glaube, je mehr man sich mit dem Alten Testament beschäftigt, umso größer wird die Dramatik dieser Frage, die dieser Mann hatte. Über Jahrtausende hinweg keine echte Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen. Im Buch Daniel, was ja recht am Ende des eher Alten Testamentes spielt, flammt einmal Hoffnung auf. In Daniel 12, Vers 3 heißt es: Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welchen die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Diese Verse drücken ein wenig von Hoffnung aus. Sie sind eine Prophezeiung, eine Verheißung. Und gleichzeitig zeigen sie aber auch das Dilemma der alttestamentlichen Menschen. Wer ist denn der, der gerecht ist? Wer ist denn wirklich verständig? Wer hat denn viele zur Gerechtigkeit geführt? Immer diese Ungewissheit: Reicht es für das ewige Leben? Merkt ihr, hier ist keine Sache, wie die, die der Markus uns gerade vorgestellt hat, wo er gesagt hat, ich muss an Jesus glauben. Dann kann ich sagen ja oder nein, sondern das ist so schwammig. Die Frage des Obersten ist sehr verständlich. Wenn es irgendwie möglich ist, ewiges Leben sicher zu bekommen, dann will ich wissen, was ich tun muss. Er wusste, seit der Schöpfung hat kein Mensch die Gewissheit, ewiges Leben zu haben. Er bejahte, dass er dieses Privileg, ewig zu leben, verloren hatte durch Sünde, die Adam und Eva im Paradies getan hatte, aber auch durch Sünde, die er selbst getan hat. Er hatte keine Chance bisher gefunden, dieses Leben wiederzubekommen. Und eigenartigerweise sieht er in Jesus eine Chance, vielleicht den Weg gewiesen zu bekommen, wie man dieses Leben gewinnt. Diese Chance war für ihn so viel wert, dass er als oberster, angesehener Mann und dazu noch mächtig Kohle hatte, dass er alle Standesdünkel ablegt und sagt, ich mache mich jetzt zum Narren. Ich laufe zu Jesus und falle vor ihm nieder und sag ihm, ich habe keine Ahnung, wie ich ewiges Leben bekomme. Hilf mir. Entdeckst du dich wieder? Ich hoffe ja. Kennst du diese Sehnsucht nach ewigem Leben? Verzweifeln wir oder haben wir schon einmal an unserer unlösbaren Verlorenheit gezweifelt? Ist die Frage für dich nach dem ewigen Leben schon mal so wichtig geworden, dass du alle Standesdünkel beiseite gelegt hast und bist zu Jesus gelaufen? Wenn das der Fall ist, erst dann konntest du erleben, wie wertvoll das ist, dass Jesus die Antwort weiß, dass er für uns etwas so Wertvolles wie das ewige Leben bereithält, dass er bereit war, alles zu tun, den Preis zu zahlen, der alles übertrifft, um uns von dieser elenden Vergänglichkeit zu befreien. Der reiche Jüngling wird von Jesus irgendwie ein wenig schroff empfangen. So habe ich mir gedacht und so empfinde ich es. Jesus stellt ihm eine Gegenfrage. Was nennst du mich gut? Er sagt nicht, warum nennst du mich gut? Sondern er fragt, warum nennst du mich gut? Ich denke, der Oberste hat nicht daran gezweifelt, dass Jesus gut ist. Und das wusste Jesus auch. Guter Lehrer war einer der höchsten Titel, den ein Israelit jemand anderem verleihen konnte. Aber er sagt, was nennst du mich gut? Oder weshalb? Weshalb kommst du zu dem Schluss, ich bin ein guter Lehrer? Wir merken, hier appelliert Jesus bereits an das Herz des Obersten, an seine Bereitschaft, die Antwort von diesem guten Lehrer auch wirklich anzunehmen. Und wir werden im weiteren Verlauf der Geschichte sehen, dieses Herz und die Bereitschaft, dieses ewige Leben zu ergreifen, war ein großes Problem bei diesem Jüngling. Und wir werden sehen, dass es nicht allein reicht, zu Jesus zu laufen, vor ihm niederzufallen und zu sagen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben, sondern es ist ebenso notwendig, dass du bereit bist, die Antwort, die Jesus gibt, zu akzeptieren und umzusetzen. Jesus gibt diesem Obersten die Antwort, die er haben möchte. Der Oberste hat gefragt, was muss ich tun? Und Jesus zeigt ihm den zweiten Weg, ewiges Leben zu bekommen. Und dieser Weg ging über Tun. Du musst alle Dinge des Gesetzes tun, dann wirst du durch sie leben, so wie Moses euch gesagt hat. Jetzt kommt eine Antwort. Der Jüngling sagt, habe ich gemacht, habe ich befolgt. Jesus korrigiert das nicht. Jesus lässt es stehen. Ich habe mich gefragt, warum. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist dieses, ich habe alles befolgt, eigentlich so der Ausdruck, habe ich schon probiert. Hat nicht geklappt. Er hat hier laut dem biblischen Bericht gesagt, habe ich gemacht. Jesus lässt es stehen und er geht weiter und sagt, eins fehlt dir noch. Eins noch. Luther muss wohl diese Stelle so kommentiert haben, dass er daneben geschrieben hat, eins fehlt dir neben allem anderen. Oder die Hauptsache fehlt dir. Die Hauptsache. Das, was wirklich klappt, was wirklich funktioniert. Was muss man tun? Was sagt Jesus? Er sagt, verkauf alles, was du hast, verteil es unter die Armen. Wie viel Geld braucht man, um es wegzugeben, damit man ewiges Leben dafür kriegt? Wie viel kostet das ewige Leben? Hier steht's. Alles. Alles weggeben. Ihr merkt, Jesus sagt nicht hier, man kann sich das ewige Leben erkaufen. So wie es manche meinen und wie es sogar von einigen Kirchen gelehrt wird. Er sagt nicht, dein Geld für ewiges Leben, solange du nur alles gibst, passt schon. Was will er dem Obersten damit sagen? Was ist der Sinn seiner Antwort? Sicher nicht. Für Geld kriegst du ewiges Leben. Denn sonst hätten die Jünger nicht gesagt, wer kann dann gerettet werden? Sondern die Jünger haben verstanden, was sich hinter dieser Anweisung verbirgt. Interessanterweise ist es für mich so, als klingt diese Anweisung gerade an das erste Gebot wieder. Wie lautet das erste Gebot? Das erste Gebot. Ich weiß, wir sind nicht im Konfirmandenunterricht, aber trotzdem. Das erste Gebot hätte ich gerne. Genau, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gerade hatte der Jüngling noch gesagt, ich habe alles getan. Und jetzt sagt Jesus, dann verkauf doch mal deinen Götzen. Verkauf doch mal deine Sicherheit und gib sie weg. Keine Antwort. Traurigkeit. Weggehen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber warum ist das das Einzige? Wenn wir uns fragen, was Götter und Götzen sind, Dann kommen wir zu der Antwort. Götter und Götzen sind das, was wir lieben. Markus hat eben gesagt, wir müssen Jesus lieben. In Johannes 3, Vers 16 heißt, wir müssen an ihn glauben. Und ich glaube, diese beiden Begriffe können wir synonym verwenden. Glaube und Liebe sind das Gleiche. Und Jesus spricht die Liebe dieses reichen Mannes zu seinem Geld an und sagt, bist du bereit, mich zu lieben? Bist du bereit, Gott zu lieben? Und interessanterweise sagen die Jünger, wer kann gerettet werden? Wer kann wohl Gott so lieben, dass es fürs ewige Leben reicht? Ich bin so froh, dass wir in einer Zeit leben, wo die ganze Bibel aufgeschrieben ist. Und so auch der erste Johannesbrief. Kapitel 4, Vers 19. Wir, du und ich, lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir stehen hinter Golgatha. Wir haben so die ganze Belehrung der Bibel vor uns. Und wir dürfen erkennen, ja, diesen Jesus lieben, das ist der Weg zum ewigen Leben. Das ist das, was wirklich rettet. Alle Brücken einreißen, alle Scheinsicherheiten ablegen, sich ganz auf ihn verlassen, ganz auf ihn eingehen, sich völlig für bankrott erklären und ihm die Führung des Lebens übergeben. Ob wir es jetzt Glauben nennen oder Jesus lieben, es ist das, was ewiges Leben bringt. Die Hauptsache. Und jetzt sind wir wieder da. Auch wenn es drei Wege in der Bibel gibt, so gibt es doch nur einen, den du und ich gehen können. Nur einen. Und dieser Weg heißt Liebe zu Jesus. Glaube an Jesus. Wisst ihr, wir haben bald Evangelisation und möchten den Menschen erklären, komm zu Jesus, glaub an ihn. Macht euch noch einmal bewusst, warum. Macht euch bewusst, worum es geht. Es geht um das ewige Leben. Und bitte sagt den Leuten nicht, komm zu Jesus und alles wird gut. Sagt ihnen, Jesus hat alles getan. Er hat uns zuerst geliebt. Aber die Antwort, deine Liebe zu ihm, ist notwendig. Und dieses Jesus-Lieben ist nicht so, als würde man den ersten FC Bayern lieben. Das muss darüber hinausgehen. Es soll so sein, wie es in einer guten Ehe ist. Es ist ein Anhangen, ein Einswerden. Und was kommt vor dem Anhangen? Das Verlassen von Vater und Mutter. Genau diese Schritte stellt Jesus dem Obersten hier vor. Er sagt, geh hin und verkauf mal alles, was du hast. Alles, woran du hängst, verteil's. Und dann komm und folge mir nach. Häng mir an. Und dann bekommst du ewiges Leben. Göttliches Leben in dir, eins werden mit Gott. Es ist kein unverbindliches Fansein. Ihr kennt den Film Not a Fan. Schaut ihn euch nochmal an. Es geht um echte Liebe, um bedingungslose Liebe, um dieses sich für den einen entscheiden, für Jesus und damit gegen alles andere. Zu Jesus kommen heißt nicht noch eine Sicherheit, noch eine Police im Aktenschrank zu haben, sondern es heißt, alles andere beiseite zu räumen und nur eine Sicherheit zu haben, Jesus. Der reiche Jüngling war leider nicht bereit, die Liebe zu Jesus zu erwidern. Obwohl, wie Markus in seinem Evangelium berichtet, Jesus ihn angesehen hat und ihn lieb gewann. Sein Reichtum hat sein Herz so gefangen genommen, dass er diesen Liebesblick entweder nicht wahrgenommen hat, was ich mir kaum vorstellen kann, oder nicht bereit war, ihn zu erwidern. Es reicht nicht, Jesus nur seine Fragen zu bringen, sondern er will antworten. Er will antworten auf seine Liebe. Bevor wir in unserem Text weitergehen, möchte ich noch einmal mit dir über diese Situation dieses angesehenen Obersten nachdenken und dich fragen, wie steht es mit dir? Es geht nicht nur darum, rauszugehen in die Welt und das Evangelium zu sagen. Wir selbst müssen es begriffen haben. Und ich bin überzeugt, dass in unseren Reihen auch Menschen sitzen, die es vielleicht noch nicht begriffen haben, die noch nicht diese Antwort gegeben haben, die vielleicht Oberste sind, angesehen, reich, wo man sagt, da fehlt doch nichts, die Jesus auch für einen guten Lehrer halten, sich vor ihm niederwerfen, zu ihm hinlaufen. Meine Frage an dich, hast du schon mal, oder kennst du den Tag, wo du gesagt hast, ich breche alle Stützen in meinem Leben ab und verlasse mich allein auf Jesus? Ich verlasse alles, hänge ihm an und werde eins mit ihm. Wenn nicht, möchte ich dir die Frage dieses liebenden Jesus stellen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, um sein Leben, sein ewiges Leben einzubüßen? Lies nochmal Markus 8, Vers 36 nach. Die Zeit eilt, noch kurz zu den letzten beiden Abschnitten. Das Gespräch mit den Jüngern. Die Jünger waren Menschen, die die Brücken abgebrochen hatten, die Jesus nachgefolgt sind, die alles auf eine Karte gesetzt haben und die durch das Gespräch mit dem reichen Jüngling noch einmal eine Frage in sich hochkommen sahen. Die Frage: Herr, haben wir alles auf die richtige Karte gesetzt? Passt bei uns alles? Diese Frage nach Heilsgewissheit, ich glaube, die ist jedem Jünger seit damals bekannt. Und die ist gut. Kommt sie auch schon mal in deinem und meinem Herzen hoch? Herr, habe ich alles auf die richtige Karte gesetzt? Was wird mir werden? Schau, ich bin dir nachgefolgt. Verlass mich einzig und allein auf dich. Passt alles? Ich bin so froh über Jesu Antwort. Passt alles. Keiner, der Vater oder Mutter oder Äcker oder Häuser oder irgendwas verlässt, und mir nachfolgt, sich auf mich einlässt, hat auf die falsche Karte gesetzt. Ich bin so froh, dass diese Frage der Jünger über die Frage der Heilsgewissheit sogar noch hinausgeht. Es ist die Frage um Lohn. Herr, was wird uns werden? Herr, wie hoch ist die Dividende? Lohnt es sich, mit dir zu leben? Oh ja, hundertfältig, vielfältig. Hundertfältig, steht es in anderen Evangelien, bedeutet 10.000% Dividende und kein Wirtschaftscrash in Aussicht. Dividende wird ausgezahlt. Einfach unendlich. Und das Interessante ist, nicht nur über ein Jahr, nicht über 10, nicht über 100, ewig, immer wieder neu, wird Gott im Himmel dir vergelten. Was willst du denn damit? Du weißt hinterher nicht mehr, wohin damit. Gewaltig. Und auf der anderen Seite, wie groß muss der Verlust sein, wenn du glaubst, du brauchst Jesus nur als Fahrkarte in den Himmel? Wenn du dich nicht darauf einlässt, für ihn alles zu wagen, damit er dir hundertfältig vergelten kann, dann geht dir täglich, wenn es Tage gibt, in der Ewigkeit die Dividende ab. Wir sind schnell dabei und sagen, ja, im Himmel wird es kein Neid mehr geben, klar. Im Himmel wird es kein Leid mehr geben, klar. Im Himmel wird es keine Tränen mehr geben, falsch. Im Himmel wird geweint. Aber dort werden die Tränen abgewischt. Aber wer sagt, dass im Himmel keine Tränen sind, der lügt. Die werden abgewischt. Ich glaube sogar, dass wir Freunden Tränen weinen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Sorg dafür, dass deine Tränen im Himmel Freudentränen sind. Dass du rote Ohren kriegst und sagst, Herr, das soll ich alles verdient haben? Für das bisschen, was ich hier auf der Erde verlassen habe? Das kann doch nicht sein. Interessanterweise fügt sich unser dritter Abschnitt ein. Und ich glaube, der Geist Gottes hat gewusst, warum gerade hier die dritte Leidensankündigung am richtigen Fleck ist. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Gerade noch den Kopf voller Lohn- und Gewinngedanken. Und jetzt Jesus, der gute Lehrer, wendet ihren Blick nach Jerusalem und was da alles so geschehen wird. Er wendet ihren Blick darauf, was es heißt, ihm nachzufolgen. Das, was ja die Voraussetzung ist für diesen gewaltigen Lohn. Jesus sagt den Jüngern nicht, geh, ich gehe jetzt nach Jerusalem und dort werde ich sterben und geißeln und mich schlagen lassen und ans Kreuz genagelt werden. Er sagt, wir gehen nach Jerusalem. Nachfolge heißt, sein Kreuz aufnehmen, sich aufmachen auf seinen Leidensweg, diesen Leidensweg, der in die Selbstverleugnung führt, in dieses Tod des eigenen Ichs. Lukas berichtet das im 9. Kapitel, also einige Kapitel vor unserem Kapitel, dass der Jesus erklärt, was Nachfolge heißt. Und er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Detaillierter als in den beiden vorausgehenden Leidensankündigungen berichtet Lukas hier oder der Herr Jesus hier, was ihn erreichen wird. Dieses Leiden, was auf Jesus wartet, ist das Leiden, von dem die Propheten geredet haben. Mir hat das ja ein wenig Sicherheit gegeben. Vielleicht kennst du und ich auch Leiden. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann sagt die Bibel, wartet Leiden auf uns. Wenn ihr den Petrusbrief lest, werdet ihr das lesen. Im Römer 8, Vers 18 heißt es, dass es durch Leiden zur Herrlichkeit geht. Lukas selber schreibt davon nochmal im 24. Kapitel, Vers 26. Und das könnte für dich und mich aussehen wie ein Fass ohne Boden. Ich bin so froh, dass der Herr Jesus hier sagt, wie die Propheten geschrieben haben. Auch wenn das Leid, was auf den Herrn Jesus wartete, unendlich groß war, so war es nicht maßlos, sondern es war von Gott bestimmt. Und genauso ist es mit dem Leid, was in der Nachfolge auf dich und mich wartet. Es ist von Gott abgewägt. Es ist maßvoll und ich glaube, es ist sinnvoll. Es hat Sinn. Auch wenn du und ich vielleicht manchmal den Sinn nicht sehen, aber wir werden es eines Tages verstehen. Und es gibt eine Antwort in der Bibel, die uns ein wenig den Sinn erläutert. Jakobus 1, Vers 12, glückselig der Mann, der die Versuchung oder Erprobung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Dieses Versprechen ist nicht vergessen, wenn die Tage auf der Erde zu Ende gehen. In Offenbarung steht, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage, begrenzt. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Es geht also nicht um Willkür, wenn Gott uns leiden lässt, sondern es geht, wie könnte es anders sein, um Lohn. Ja, es geht wirklich um Lohn. Wer ausharrt, wird den Siegeskranz des Lebens erfahren. Wer ausharrt, wird Vergeltung erfahren, hundertfältig, vielfältig, ohne Ende. Auch wenn die Jünger auf diesem Weg der Nachfolge, als das Leid auf sie zukam, versagt haben und verleugnet haben, in Angst weggelaufen sind, dass sie sogar ihr Nachthemd haben fahren lassen. Trotzdem, ihr Herr ist standhaft geblieben, um ihnen ewiges Leben zu ermöglichen. Er ist diesen Weg ohne Abkürzung, ohne Ausweichmanöver gegangen. Auch wenn seine Nachfolger untreu würden, er war treu. Treu seinem Auftrag, einen Weg zu schaffen, hoffnungslos verlorenen Menschen das ewige Leben wieder zu ermöglichen. Sein Tod, der Tod Gottes, denn der Jesus war Gott, er kaufte toten Sündern die Möglichkeit, ewiges Leben zu erben. Kannst du das begreifen? Kann ich das begreifen? Die Jünger konnten es auch nicht. Begreifen kann das hier auf dieser Erde kein Mensch. Man kann es nur annehmen und lieben. Die Jünger waren für diese Sachen, und ich glaube, wir sind genauso, sie waren so blind wie der Bartimäus, der im nächsten Moment ihnen auf dem Weg nach Jerusalem in Jericho begegnet. Sie konnten nicht sehen. Jesus musste ihnen die Augen dafür öffnen. Wie macht er das? Wir müssen uns liebend auf ihn einlassen. Damit bin ich am Schluss. Blaise Pascal hat einmal gesagt, dass man menschliche Dinge verstehen muss, um sie zu lieben. Aber göttliche Dinge lieben muss, um sie zu verstehen. Menschliche Dinge müssen wir verstehen, um sie zu lieben. Aber göttliche Dinge, unseren Herrn Jesus, den müssen wir lieben, um ihn zu verstehen. Amen.